Es ist nichts Neues. Ich war schon öfter im Gefängnis. Allerdings nicht, weil ich eingefahren bin, sondern von Berufswegen, seinerzeit als Polizist noch in Stuttgart. Da gibt es ja dann doch mehrere Gefängnisse, vor allem das ganz große in Stammheim. Mein heutiger Gast, der war schon öfter, mit Sicherheit, obwohl er kein Polizist ist, öfter im Gefängnis als ich. Er geht nämlich einmal pro Woche ins Gefängnis. Er hat da verschiedene. Er geht nicht allein da rein, sondern hat ein Team. Sie gehen da rein und machen einmal in der Woche Gespräche. Sie ermöglichen den Gefangenen, dass sie eine Runde auftanken. Im Café. Natürlich ist das Café auch im Gefängnis. Sie reden über Gott, sie singen und sie lesen aus der Bibel. Daraus ergeben sich Gespräche, Fragen über die Zukunft und all das hört er, kriegt mit, die ganzen Tiefen des Lebens. Und er versucht, Antworten darauf zu geben. Manchmal hilft auch nur Schweigen.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Wann warst du zum letzten Mal im Gefängnis?
Dann war ich zum letzten Mal, das war im März.
Und wie lange?
Oh, das geht ja bei uns relativ schnell, dass man wieder rauskommt. Also zwei Stunden sind das meistens.
Also du gehst ins Gefängnis, ohne Straftat begangen zu haben, ohne verurteilt worden zu sein. Was machst du?
Was mache ich im Gefängnis? Ja, wir gehen ins Gefängnis, um Menschen zu treffen und ein Ohr für die zu haben und denen zuzuhören. Was bedrückt die, wo stehen die? Und ihnen eine Perspektive aufzuzeigen, wie man auch anders leben kann, auch ohne Drogen, ohne Kriminalität.
In welchen Gefängnissen seid ihr? Oder bist du, und sagen wir mal, bist du unterwegs?
Nein, das sind wir. Also, weil wir sind ja ein Team, wir machen es ja als Gemeinschaft. Wir sind 30 Christen. Und wir gehen in die Justizvollzugsanstalten Dortmund und Iserlohn und in die JAA, das ist eine Jugendarrestanstalt in Wetter für Mädels, für junge Frauen.
Wieso gehst du ins Gefängnis? Warst du selber mal im Bau und hast dadurch gelernt oder was liegt dir da am Herzen?
Überhaupt nicht. Also ich habe damals eine Vision bekommen, auch in Frankreich, für verlorene Menschen.
Wie lief die ab? Das Licht wie bei Paulus?
Nein, ich habe einfach Menschen damals über eine Klippe ins Meer stürzen sehen und die waren weg, die waren verloren, die sind abgestürzt und das tat mir damals so im Herzen weh, weil ich einfach weiß, Gott liebt jeden Menschen und ich habe mich damals so herausgefordert gefühlt, jetzt diesen Menschen zu helfen, damit die eben nicht über diese Klippen gehen. Das war an einem Morgen so ein eindrückliches Erlebnis. Und ich habe nach diesem Erlebnis meinen Bruder, der damals nicht mit Jesus unterwegs war, angerufen, weil er mir auf dem Herzen lag und habe mit ihm telefoniert. Und dann hat er gefragt, ob er kommen könnte, ne? Nach Frankreich. Und dann habe ich die anderen gefragt, auch den Leiter, und die haben dann zugestimmt. Und da war er, tatsächlich ist er dann nach Frankreich gekommen und war da ein paar Tage mit uns zusammen. Das waren so starke Wirkungen vom Heiligen Geist damals. Das hat mich halt ein Stück weit in diese Richtung Mission gebracht. Auch, also ich hatte vorher einen Autounfall, muss ich sagen. Ich habe kurz ein paar Monate vorher einen schweren Autounfall gehabt. Und bei diesem Autounfall habe ich eine Stimme gehört, ganz klar und deutlich. Da war gar keiner im Auto. Hans-Martin, ich will dich gebrauchen. Und der Wagen war total Schrott. Aber ich habe mich so gefreut, weil ich gemerkt habe, boah, Gott hat jetzt wirklich zu mir gesprochen. Und ich habe Ich habe sehr damals als Christ, ich habe schon, bin von klein auf in der christlichen Familie groß geworden, hatte keinen Zweifel daran, dass es einen Gott gibt und wer die Welt gemacht hat und so weiter. Und bin auch in der Gemeinde unterwegs gewesen. Aber wie das so ist, man ist ja doch letztendlich gestaltet man sein Leben, ne, und macht sein Ding. Ja, das andere, das, ja, das machst du mit, die Gemeinde und eine Bibelstunde und die Jungstunde, das machst du mit, aber genau, du fragst nicht danach, was Gott will für dein Leben. Und das ist durch diesen Autounfall. Ich bin Autorennen gefahren damals, habe Pokale gesammelt, weil mir das wichtig war. Ich war ja ein richtig guter Autofahrer. Und naja, das habe ich dann an den Nagel gehängt.
Und die Stimme, die hast du gehört und wusstest, das ist Gott.
Ja.
Der sagt mir, es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Genau. Genau, ich hab mir das gleiche Auto wieder gekauft. Wieder ein Golf GTI. Das war damals.
Das Ding mit 110 PS.
Ja, genau.
Unvorstellbar viel. Ja. Unvorstellbar viel. Ne?
Ja. Ja.
Heute fängst du unter 150 gar nicht an. Ne?
Ja. Aber damals war das schon eine heiße Kiste und der war schnell. Und ja, aber ich habe mir den wiedergeholt und habe sofort aufgehört mit Autorennen, habe angefangen mit Teestubenarbeit, Jugendarbeit.
Und wie kamst du ins Gefängnis?
Ja, wir haben damals eben mit der Teestube und ja, wir sind eine wachsende Jugendgruppe gewesen. Ich hatte damals so ein Bart und war der Guru von Lütgen Dortmund. Neue Jugendsekte irgendwie. Und wir haben eine Sporthalle uns besorgt von der Stadt und haben da jede Woche Volleyball gespielt. Und dann sind wir bei einem Turnier gewesen vom Gemeindejugendwerk Westfalen. Wir haben uns zwar über eine Mannschaft gewundert, hinterher wussten wir, wo die herkam. Das war nämlich eine Mannschaft aus der Justizvollzugsanstalt Bochum-Langdreher. Und der die Mannschaft betreut hat, der hat sich die Adressenliste geben lassen von den teilnehmenden Mannschaften dieses Turniers und hat sich die Gruppe rausgesucht, die am nächsten an der JVA Bochum-Langendreher beheimatet ist. Und das waren wir. Also Gemeinde Dortmund, Lütgen Dortmund ist direkt. Also du kannst von unserer Gemeinde, konntest du in 1,5 Kilometer warst du da am Knast. Wenn du da vorbeigefahren bist in Bochum-Langendreher, konntest du nicht sehen, dass es ein Knast war, weil das ist ein ehemaliges Zechengelände gewesen. Ich wusste gar nicht, dass da ein Gefängnis existiert. Und eines Tages ruft mich der Beamte an, Rudi Hantl, ich weiß noch genau, wie der heißt. Ja, der Rudi, der rief an und sagte, Herr Koch, ne, Justizvollzugsanstalt. Und dann denkst du,
oh shit. Oh,
nee, was ist jetzt? Nichts damit. Und sagt er, keine Angst, wir wollen Sie nicht einlochen. Alter, das vergisst man nicht.
Nee, das vergisst man, das glaube ich, ja.
Ich wollte Sie mit Ihrer Mannschaft mal einladen, Freundschaftsspiel zu machen bei uns.
Im Knast.
Genau, im Gefängnis. Und dann sind wir damals dahin und dann haben wir Bücher und Tafel Schokolade eingepackt. Das darfst du alles gar nicht, ne? So ein Päckchen gepackt, weil wir wollten denen ja was Gutes tun. Aber die haben alle Augen zugedrückt, ist auch eine offene JVA. Mhm. Und dann haben wir dieses Spiel gemacht und haben uns dann hinterher gefragt, ist es nicht eine Führung von Gott? Ist das jetzt nicht hier eine Möglichkeit, wo wir waren ja missionarisch, auch als junge Leute waren wir echt gut drauf. Und dann haben wir uns gefragt, ist das nicht hier die Chance, ins Gefängnis zu gehen? Ja, und dann haben wir angefangen. Ja, das erste Mal, wir haben sonntags einen Gottesdienst angeboten.
Im Gefängnis?
Im Gefängnis, ja, nach Absprache da. Und dann sind wir mit 30 Leuten da rein. Ja, und dann kamen so 2 bis 5 Inhaftierte, ich weiß nicht mehr. Da waren wir ein bisschen, ja, aber dann merkst du oder bekommst erst mal mit, ja, die sind ja am Wochenende gar nicht da. Die sind ja draußen, die haben ja Ausgang. Offene JVA.
Offene
ja.
JVA, klar.
Und dann haben wir gesagt, gut, dann hören wir auf, da am Wochenende was anzubieten, dann machen wir es in der Woche. Dann bieten wir halt eine Gruppe an und nennen das Kontaktgruppe. Mhm. Wobei ich muss sagen, also wir hatten damals Kontakt zur Gefährdenhilfe Scheideweg und wir sind da hingefahren als Chor, als Gruppe und dann haben wir uns mit den Mitarbeitern hinterher zusammengesetzt, dann haben die uns Storys erzählt. Da war noch ein Punkt, wo ich gesagt habe, nach diesem Gespräch, ich möchte mit Gefangenen nichts zu tun haben.
Weil die euch so Angst gemacht haben?
Ja, und was heißt Angst?
Mit Schwarz, aber,
die haben halt, ich sag mal, die haben ganz offen erzählt, was alles passieren kann. Ne? Dass, also ich sag mal, die Jungs schlucken schon mal Rasierklingen, aber dann sind sie doch zu feige gewesen, haben das Papier drum gelassen und dann muss man denen hinterher und hauen die ab. Und weil die hat ja Wohngemeinschaften, da habe ich gesagt, ne, so ein Stress.
Ohne mich.
ohne mich. Herr, ich will mit Gefangenen nichts zu tun haben. Und dann habe ich am nächsten Morgen in meiner stillen Zeit Psalm 146, Vers 7 gelesen. Und da steht, der Herr befreit die Gefangenen.
Und dann war dir klar, okay.
Ja, wenn der Herr durch sein Wort irgendwie sagt, ich will ja Gefangene befreien. Ne? Du kannst deine Ängste und was du dafür Vorbehalte hast, kannst du an mich abgeben. Ja, was machst du da? Ne? Ich habe dann mit meinen Mitarbeitern gesprochen und haben mal gesagt, komm, wir starten durch, also versuchen wir es mal. Ne? Das war schon, ja, das war ein interessanter, spannender Einstieg. Also ich hatte vorher nie was mit Knast zu tun. Und das war aber dann für mich so ein Auftrag, weißt du, so ein, ja, als ich meine Frau dann kennengelernt habe in diesem Missionsansatz und wir hinterher uns dann kennengelernt haben, habe ich ihr gesagt, du, wenn du mich heiratest, dann heiratest du diese Sache mit dem Knast. Ne? Darüber musst du dir im Klaren sein.
Hat ja nichts ausgemacht.
Sie hat ja gesagt, gell. Ja. Und wir haben dann auch, nachdem unser erstes Kind, das war 3 Monate alt, also da haben wir dann den ersten Mann aus dem Gefängnis auch bei uns in der Familie aufgenommen. Genau, aus Bochum-Langendreher, der Klaus, der kam dann zu uns.
Das heißt, du bist nicht nur ins Gefängnis, sondern als die Jungs dann Freigang hatten oder ihre Strafe abgesessen hatten, durften die auch bei euch eine Zwischenlösung finden?
Die durften schon mal am Wochenende auch, durften die ja raus auch und dann waren die bei uns zu Hause. Aber uns war eigentlich klar, wir haben es ja bei den Scheidewegern gesehen, ey, die brauchen eine Perspektive. Ja, das reicht nicht, wenn ich Evangelium allein bringe, sondern auch praktische Hilfen sind ja oft erforderlich, damit die aus ihrem Kreislauf rauskommen. Ne, keine Wohnung, keine Arbeit, keine Arbeit, keine Wohnung. Und die müssen ja erstmal teilweise, einige, nicht alle, aber da sind etliche, die müssen ja erstmal das Leben lernen. Und dann haben wir halt den ersten aufgenommen, also jetzt nicht am Wochenende, sondern nachdem, der hatte sich allerdings im Gefängnis auch schon geöffnet fürs Evangelium und hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann ist der Klaus, ehemaliger Rausschmeißer aus der Disco und Spiegeltrinker, der ist dann bei uns
eingezogen.
Der hat 2 Jahre bei uns gelebt.
Mehrere?
Wir haben dann erst einen Jungen gehabt aus dem Knast und dann hatten wir aber keinen und dann kam eine Mitarbeiterin und sagte, ihr habt doch gerade keinen, könnt ihr euch nicht mal vorstellen, ein Mädchen zu nehmen? Und ich dachte, oh, wir sind so leid mit diesen schweren Jungen, weil wir hatten vorher einen Jungen aus Iserlohn und der war unsauber.
Ne? Unsauber heißt?
Der hat sich nicht gewaschen, der konnte sich nicht den Hintern abputzen, die Unterhosen, also ich will das jetzt nicht vielleicht
ausreiten, aber reicht schon.
Ja. Ich sag dir, die Bude, also wir haben die Möbel und hinterher, wir haben alles weggeschmissen.
Nach ein paar Wie lange war der?
Vielleicht 7, 8 Monate. Das hat gelangt. Und deshalb waren wir jetzt, haben wir gesagt, ach Mädchen, ja, das gerne, ne? Wir nehmen mal ein Mädchen. Und dann kam die ein Uhr als junge Türkin. Die Eltern haben das relativ schnell rausbekommen. Die Türken haben ein sehr gutes Informationssystem untereinander. Die kam eigentlich aus der Nähe von Düsseldorf, aus Langenfeld. Und dann wussten die Eltern irgendwann, die ein Uhr ist bei uns. Ne? Und dann haben die uns schwer unter Druck gesetzt. Die wollten unsere Kinder entführen. Wir haben den mit einem Rechtsanwalt aus unserem Verein geschrieben und haben gesagt, wenn ihr das nicht lasst, müsst ihr aus der Bundesrepublik wieder raus. Und das hat eine Zeit gedauert. Gott sei Dank, wirklich war damals ein junger Türke, der Christ war, auch bei uns. Der ist bei uns eingezogen dann. Ja, und der, ne, hat halt, der konnte ja immer alles verstehen, was die Eltern von der Einhöhe und ne, die haben wir eine Zeit lang, haben wir sie auch versteckt und dann haben die gesehen, dass wir ja ihrer Tochter gar nichts wollen und irgendwo durch Gespräche hat sich das dann hinterher gegeben.
Beruhigt. Das war aber auch extrem heftig.
Ja, das war schon heftig.
Auch für euch dann als Eltern?
Ja gut, das ist, ich sag mal, das ist schon ein Stück weit unsere Grundhaltung, ne? Also so ein Vertrauen auf den Herrn zu haben, ne? Einfach zu wissen, ich habe jetzt hier einen Auftrag und weißt du, ich bin ja auch mittlerweile seit 35 Jahren bei einem Unternehmen beschäftigt und dort sehr viel im Ausland unterwegs. Also ich hatte damals noch das Gebiet bis runter nach Jugoslawien und so. Ich war manchmal eine ganze Woche weg. Und ich habe meine Frau Uta dann allein gelassen, ne, mit dem Klaus damals, ne, der wohnte ja bei uns, also mit dem Knacki, ne? Das ist halt schon, also ich weiß auch nicht, ob ich heute alles nochmal so machen würde, aber...
Damals war es so.
Damals war es so und da war, ne, der Herr wird es schon machen, so ungefähr. Und das, ich meine, wir haben schon großes Vertrauen in Jesus gehabt und haben das noch immer. Und ich habe das ein einziges Mal erlebt, dass mir einer an die Wäsche wollte, aber das hat Gott auch verhindert, ne, der mich dann irgendwie schlagen wollte, aber es ist nicht dazu gekommen. Wir mussten auch schon mal Leute kurzerhand vor die Tür setzen. Ne? Das ist, wenn die ihre Freiheiten dann zu sehr genießen und kommen dann besoffen und irgendwas. Also es ist nicht immer, die erste Erfahrung war gut mit dem Klaus.
Hans Martin, also, du gehst da rein. Was passiert dann? Setzt du dich irgendein Zimmer und dann kommt einer oder wie läuft das ab?
Die Anzahl der Inhaftierten, die kommen dürfen, ist begrenzt. Wir haben das erlebt hier in Dortmund, zum Beispiel hatten wir eine Warteliste, ne, von 20 bis 30 Personen.
Das heißt, die um ein Gespräch baten?
Ja, die wären gerne zur Gruppe dazugekommen, ne, also 15 sind genehmigt, 15 dürfen maximal kommen und dann, ne, die Leute, die müssen sich ja anmelden, also wenn die Interesse haben an dieser Gruppe, dann müssen die einen Antrag schreiben. Im Knast geht nichts ohne Antrag, du musst immer alles beantragen.
Also du hockst nicht, wie man es in so Filmen kennt, mit dem Telefon auf der einen Seite und der andere mit dem Telefon.
Ja, das ist ja Amerika.
Ja, ja, klar.
Wobei im Moment ist es auch
in Corona.
Corona ist... Ich habe Briefe bekommen aus dem Knast, ja, im Moment ist es auch in Deutschland so. Ja.
Aber also so ist es nicht?
Nee.
Kein Telefon in der Hand, keine Panzerglasscheibe zwischen dir und dem Gefangenen, sondern ihr seid in einem Raum und 15 Leute dürfen und ihr seid wie viel von eurer?
Ja, wir sind auch 8 bis 10, dann in Iserlohn und ja.
Und dann macht er da... Singen oder
also Predigt? Wir haben jetzt hier zum Beispiel in Iserlohn, da ist es da ist es nicht nur ein Raum, sondern da ist es eine richtige Abteilung. Die haben da was schön hergerichtet vor Jahren. Die nennen das Café Lichtblick. Ja, da kannst du erst, kommst du in so ein Café, da ist auch eine Theke. Und dann kannst du da Cola trinken, Kaffee, was auch immer, ein Wasser. Und da steht ein Billardtisch. Und wir haben erst eine lockere Anlaufzeit, weil die werden von den unterschiedlichen Abteilungen uns zugeführt. Das dauert auch eine Zeit, bis alle da sind. Und dann sind wir mit denen erstmal ganz locker im Gespräch. Na, dann versuchst du, Kontakte zu knüpfen. Also das ist ja mit den jungen Leuten ein bisschen anders als mit dem E-Vollzug, also mit dem Erwachsenenvollzug. Mit den jungen Leuten, die unterhalten sich ja untereinander oder möchten gerne dann auch Karten spielen, dürfen sie auch erst machen. So, und nach einer halben Stunde gehen wir dann in den Gruppenraum. Und dann machen wir Jugendstunde, wie du das in der Gemeinde auch kennst, mit Ansagen, mit Lieder singen, mit einem kurzen Input. Wir haben immer wieder auch spannende Gäste da, die das Ganze auflockern, aber sonst machen auch wir Mitarbeiter eine Andacht. Und und nach einer halben Stunde ist dann aber Zeit zum Reden. Ne, dann ist ungefähr eine Stunde rum und dann hat man noch eine knappe Stunde Zeit.
In der Gruppe oder auch persönliches Gespräch?
Persönliches Gespräch.
Also wenn ich jetzt in dieser Gruppe wäre, der 15, könnte ich sagen...
Ich darf mal,
ja. Ja, bitte, deswegen steht es hier. Sorry, schlechter Gastgeber. Oh Mann. Also wenn ich in der Gruppe der 15 wäre, dann würde ich da jetzt gebracht werden von den Wachen und käme da rein und dann hätte ich da schon mal die Möglichkeit eines Billardtisches, Cola, ich würde Kumpels sehen. Und dann wäre ein Programm, wie so eine Jugendstunde eventuell abläuft, nämlich Sing-along und einer spricht oder liest die aus der Bibel vor. Und dann ist es vorbei. Und dann würde ich aber gerne mit dem Hans Martin reden würden. Geht das?
Ja, klar, natürlich.
Also gerne. Persönlich, ohne dass irgendwo einer zuhört.
Ja, ja, genau. Wir haben ja, in Iserlohn sind es ja mehrere Räume. Du hast den Flur, du hast den Seminar- oder den Gruppenraum, den Schulraum und dann dieses Café Lichtblick. Und die meisten verziehen sich wieder ins Café. Aber da sind ja auch mehrere Tische. Ne? Du kannst dich in der Ecke verkriechen und da ein Gespräch führen. Ich habe das bevorzugt, weil mir das immer zu laut ist und die Hektik. Und ich habe mir dann meistens auch, ich habe mich dann einem Jungen, ich habe dann gefragt, ne, ob der nicht Interesse hätte. Manchmal kamen auch Leute auf mich zu, aber wenn nicht, dann habe ich mir einen gesucht und gesagt, du, mich interessieren mal ein paar Dinge aus deinem Leben. Und dann habe ich das auch immer erlebt, dass sie sehr dankbar waren und die haben einfach sich die Zeit dann gerne genommen und haben dann auch zugehört. Ne? Also wenn du aus deinen Erfahrungen weitergegeben hast, aber eben auch, die haben ja auch, froh, wenn die was erzählen können.
Ich wollte gerade sagen, was willst denn du aus deinen Erfahrungen weitergeben, was die interessiert?
Von meinen Erfahrungen, die ich mit einem lebendigen Gott gemacht habe, wie ich Gott erlebt habe.
Okay.
Das sind halt, und wie ich jetzt aktuell lebe, was Gott in meinem Leben tut oder getan
hat. Aber sagen die dann nicht, Kollege, guck mal, wo ich lebe. Da kannst du ja gar nicht mitreden. Auch was das, also bitte, kein Vorwurf, nix. Ich versetze mich gerade nur so ein bisschen in die Lage und denke, da hockt einer drin, der hat seine Freundin erstochen. Was?
Ja, seinen Vater umgebracht.
Seinen Vater umgebracht, zum Beispiel. Sagt er dann nicht, du weißt nicht, wie ich unter dieser Schuld leide?
Ja, sicher kommen dir solche Argumente auch entgegen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, erstmal, wir bringen ja auch Leute mit rein, die selber im Knast gesessen haben. Dann ist es meistens stiller als sonst. Ja, also wenn Leute von ihrem Hintergrund, von ihrem Knasthintergrund aus ihren Erfahrungen berichten.
Ja, das glaube ich, das kann ich nachvollziehen.
Auf der anderen Seite muss ich nicht alle kriminellen Handlungen begangen haben. Ne?
Genau, das ist es ja. Das habe ich mir so vorgestellt. Nicht was die kriminellen Handlungen betrifft, sondern auch das Thema Schuld. Kürzlich war ein Gast hier, deren Lieblingsfilm und Buch war von der Tucker aus Amerika, die im Rauschgift waren.
Faye.
Genau,
Carla Faye Tucker.
Ja, genau.
Ja, ich kenne den.
Ja, und die dann, was haben die Giftspritze bekommen? Oder, also die wurde eben getötet. Und wenn ich mir da vorstelle, da hockt ein Junge mit 27 und hat eine Straftat begangen und wacht immer wieder auf, lebt mit diesem Bild des Tötens. Also diese Bilder sind ja mächtig. Und jetzt kommt man mit Vergebung. Was sagst du dem?
Ja, das ist die Botschaft, dass es bei Jesus Christus Vergebung gibt. Und dass er auch alle Vergehen am Kreuz von Golgatha gesühnt hat. Und dass er der Gott ist, der den Einzelnen wirklich auch lieb hat und der eine Beziehung zu ihm haben möchte, eine persönliche Beziehung. Und dass man dass du deine Schuld da abgeben kannst bei ihm. Also das ist ja die Perspektive und das haben wir ja auch erlebt, dass Leute, wie damals der Manfred, der jemanden umgebracht hatte, dass dann Menschen ja froh sind, dass da eine Stelle, dass da jemand ist, wo der mir diese Last, die mich bedrückt, der mir das abnimmt. Also wo ich diese Schuld lassen kann und dass ich da neu durchstarten kann, dass ich eine Perspektive habe, eine Hoffnung für die Ewigkeit, für die Zukunft. Dass man nicht permanent unter dieser drückenden Last leiden muss. Und das ist die Message. Und die hat auch heute noch Wirkung. Ne?
Also er macht ihnen keine falschen Versprechungen, dass er sagt, du, wenn du an Jesus glaubst, dann erhältst du Haftverkürzung.
Ja, bestimmt nicht. Also ich hätte fast gesagt, im Gegenteil. Nein, also ich sag mal, zu seinen Taten muss jemand letztendlich stehen und auch gerade stehen und muss auch dafür büßen. Ne, es geht darum, ne, also die Schuld vor Gott und vor den Menschen, die muss bereinigt werden. Und wir machen eher Mut, auch auch offen zu sein und auch zu seinen Taten zu stehen und die auch zu bekennen und nach Möglichkeit auch, wo man Menschen beklaut hat, wo man Menschen wehgetan hat, auch mit den Opfern Kontakt aufzunehmen und das zu bereinigen, ne? Weil das nochmal eine andere Sache ist.
Wie gehst du persönlich mit den Niederlagen um? Du setzt Hoffnung, du hast Freude, denkst, hey, super, und dann kommt der Schlag.
Ja, das ist, ja, das tut immer wieder irgendwo weh.
Was wurde aus der Vision von damals?
Also mein Herz brennt immer noch dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich freue mich, wenn Leute offen sind und wir machen auch sehr gute Erfahrungen, ne? weil Menschen sich tatsächlich ja auch im Gefängnis, es ist der Tropfen auf den heißen Stein, wie manche vielleicht sagen, ne? Also es sind nicht die Massen, ne? Aber vielleicht noch ein Beispiel, der Nikusor, ein Rumäne, hat in Dortmund mit einer Gang ein Juweliergeschäft überfallen und einer der beiden Inhaber ist zu Tode gekommen. Das war ein hartes Ding. Und Nikuso hat 12 Jahre bekommen, in Dortmund gesessen, sich dort bekehrt und du konntest ihm das abspüren, du konntest ihm das ansehen. Der hatte plötzlich ein Strahlen im Gesicht, ne, dass ich gesagt habe, hey, bitte schreib mal dein Zeugnis auf. Und dann hat er auf Rumänisch seine Lebensgeschichte geschrieben und das haben wir dann einer jungen Frau, einer Rumänin gegeben, die gerade in Dortmund bei einem Mitarbeiter gewohnt hat. Die hat in Bochum Französisch und Deutsch studiert. Die war vorübergehend jetzt in Deutschland, hat es übersetzt, hat gesagt, boah, kann ich den mal, das ließ sich ja spannend, kann ich den mal besuchen da im Gefängnis? Dann hat die den zweimal besucht. Kurze Zeit drauf, ein paar Wochen später, hat die Staatsanwaltschaft dem Nikusor einen Deal vorgeschlagen. Wir entlassen dich in die Freiheit nach Rumänien, wenn du uns garantierst, du kommst nie wieder nach Deutschland. Darauf hat er sich eingelassen. 3 Monate später hat er diese junge Frau geheiratet, die den Brief übersetzt hat. Die kommt aus einer christlichen Familie, die ist von klein auf sozusagen mit Muttermilch, mit der christlichen
komplette Programm. Message,
das komplette Programm, ja. Genau. Und von daher habe ich gedacht, und er ist in der kriminellen Welt so aufgewachsen und das passt. Und die waren mit uns das nächste Jahr in Polen, weil in Polen unterstützen wir 2 Gruppen, die auch dort in Gefängnisse gehen. Wir machen von Zeit zu Zeit Missionsreisen durch polnische Gefängnisse, 1 Woche. Und da hat er aus seinem Leben erzählt. Der predigt in Rumänien das Evangelium in Gefängnissen und baut Gemeindearbeit, da wächst eine Gemeinde. Ne?
Das heißt also, deine Stimme, die du gehört hast seinerzeit im Auto, war weder eine Einbildung noch ein Fabulieren ins Nichts, sondern war tatsächlich ein Auftrag, eine Bestätigung. Und jetzt, 40 Jahre später, kannst du sagen, hat gepasst.
Ja, hundertprozentig.
Wer ist Jesus für dich?
Herr, Freund, jemand, zu dem ich jeden Tag gehe, auch immer wieder, mein Helfer. Ich brauche ihn einfach, weil ich bin Mensch, ich bin Mann, ich bin verführbar, versuchbar, damit ich geraden Weg gehe.
Hans Martin, ganz herzlichen Dank für den Einblick in eine Welt, die den meisten von uns überhaupt nicht zugänglich ist. Du gehst da rein, ihr geht da rein als Familie, ihr seid da drin, ihr lebt in dieser Welt, nicht nur im Gefängnis, sondern in der Welt, die uns neu ist oder fremd. Ich habe noch 4 banale Abschlussfragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, warum?
Also fällt mir jetzt echt nichts ein.
Gut, schon sind wir durch. 2. Frage. Ganz wichtig, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Ich sage ganz offen, ich hatte mal schon eine Phase, wo ich tatsächlich auch erotische Filme geguckt habe. Das fällt mir heute leichter, da Nein zu sagen.
Ich habe mich vorher gefragt,
wie das sind ja gefährliche Fragen, die du stellst.
Ja, mit Absicht. Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Also eine ganz wichtige ist es, und da erlebe ich auch wirklich Jesus, das ist das gemeinsame Gebet mit meiner Frau zum Beispiel. Also es gibt so Dinge, wo ich kämpfen muss, ne, und ich bin Choleriker, ne, so, also vom Charakter her und auch ungeduldig. Also das, ich versuche mich mehr zusammenzureißen beim Autofahren, aber was jetzt, ja, was mir dabei hilft, sind halt Strafzettel, ne? Und Punkte. Also, ja. Aber ich bin den Schein noch nicht los gewesen, obwohl ich viel fahre.
Vom Thema Auto können wir genau zur nächsten Frage und letzten Frage kommen. Du fährst mit dem Auto auf einer vielbefahrenen Straße und da gibt es ein Plakat. Und auf das Plakat darfst du eine Woche das schreiben, was dir am wichtigsten ist und das jeder, der vorbeifährt, lesen soll. Was würde auf dieses Plakat kommen?
Jesus rettet.
Ist natürlich schon was anderes, wenn man schon in Gefängnissen war und weiß, wie es dort zugeht und denkt dran, dass die Leute, die jetzt eine Stunde pro Woche auftanken, dann wieder im Gefängnis bleiben und man selbst geht raus. Das bewegt mich schon und hinterlasst dem Hans Martin einen dicken, fetten Daumen. Es ist ja nicht nur er, sondern es ist ein ganzes Team, das dahinter steht. Ich finde es sehr faszinierend und bin froh, dass es Leute gibt, die diese Arbeit tun. Nächste Woche gibt es wieder eine Geschichte, nicht vom und nicht aus dem Gefängnis. Lasst euch überraschen und bis dahin, bleibt gesund. Ganz wichtig in der Zeit und werdet super fromm. Macht's gut, tschüss.